Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Ja, mit Tino Chrupalla. Herzlich willkommen, Herr Chrupalla. Wir sitzen uns hier im Bundestag gegenüber zu diesem Interview der Woche mit gehörigem Sicherheitsabstand, so wie es in Corona-Zeiten gefordert ist. Hallo, Herr Chrupalla.
Guten Tag, hallo.
Herr Chrupalla, ich möchte mit Ihnen über die AfD sprechen. Sie sind Co-Parteivorsitzender zusammen mit Jörg Meuthen. Und angesichts der Entwicklung der letzten zwei Wochen würde mich doch interessieren, wann haben Sie denn eigentlich das letzte Mal mit Herrn Meuthen gesprochen?
Nun, wir hatten am letzten Montag hatten wir eine Telefonkonferenz, wo wir als Bundesvorstand uns zusammengetroffen haben. Das waren eigentlich die letzten Gespräche, die wir dort auch geführt haben. Natürlich in größerer Runde.
Bilateral keine Gespräche mehr gehabt?
Gab es bis jetzt keins.
Haben Sie sich nichts mehr zu sagen?
Ich denke doch, dass wir uns noch einiges zu sagen haben. Und da wird es auch, denke ich, in naher Zukunft Gespräche wieder geben, natürlich.
Weil es ist ja schon interessant, wenn man sich die AfD im Moment anschaut, muss man ja konstatieren, dass die Partei in einer interessanten, man könnte ja aber auch sagen, in einer schwierigen Situation ist, wie die Partei dorthin gekommen ist. Das ist ja mittlerweile bekannt. Vor gut zwei Wochen wurde die Mitgliedschaft von Andreas Kalbitz annulliert. Was mich jetzt interessiert dabei ist, wie soll denn Ihrer Ansicht nach als Co-Parteivorsitzender die Partei wieder herausfinden aus dieser Situation? Welche Strategie zur Lösung, zur notwendigen Klärung verfolgen Sie denn?
Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, unsere Partei ist ja immer recht lebendig gewesen, auch schon die letzten 6 Jahre. Also von daher hat es ja immer schon zu gewissen kleineren Streitigkeiten geführt. Wir hatten uns eigentlich
fast schon 7 Jahre eigentlich,
fast
oder?
Schon 7 Jahre. Wir haben uns aber doch relativ gut konsolidiert. Jetzt haben wir wieder Streitigkeiten, was die Personalie Kalbitz natürlich hauptsächlich anbetrifft. Ja, wie kommt man da wieder heraus? Das ist natürlich mit Gesprächen, die man führen muss und natürlich auch Erklärungen, die man untereinander erstmal treffen muss, warum man sich wie entschieden hat, was die Gründe sind dafür. Und da ist noch viel Gesprächsbedarf.
Wissen Sie denn, was Ihr Co-Parteichef Jörg Meuthen, Sie führen die Partei ja zusammen, gemeinsam, welche Strategie, welche Ziele er verfolgt, was er eigentlich wollte mit diesem Vorstoß?
Ja, das ist ja vielleicht das Erstaunliche, um das mal nochmal Revue passieren zu lassen, die ganzen Ereignisse in dieser ganzen Angelegenheit, dass man natürlich, wenn man zwei Parteivorsitzende in einer Partei hat, und das ist ja in der AfD der Fall, dass ich gleichberechtigter Sprecher bin wie Jörg Meuthen, dass man eigentlich bei solchen grundlegenden Entscheidungen, die natürlich auch politische Auswirkungen für die Partei haben, dass man sich davor ab auch mal abspricht, dass man auch mal die Dinge erklärt und dass man natürlich auch sich nicht dem anderen überrumpelt fühlend gegenüber zeigt. Also das habe ich so wahrgenommen. Auch einige andere Bundesvorstandsmitglieder, ich spreche da von den anderen beiden Co-Sprechern, Frau Weidel und Herr Brandner, aber natürlich auch von unserem Ehrenvorsitzenden Herr Gauland, die sich ebenso überrumpelt vorkamen. Und das ist eigentlich der Missmut, der eigentlich auch im Bundesvorstand dort zu dieser misslichen Lage geführt hat.
Fühlen Sie sich denn gleichberechtigt mit Herrn Meuthen?
Ich bin gleichberechtigt gewählt, natürlich fühle ich mich gleichberechtigt und deswegen repräsentiere ich genauso die Partei wie Herr Meuthen.
Sie haben jetzt von Klärungen gesprochen, von notwendigen Gesprächen, die es gibt. Das ist ja das eine. Das andere ist aber auch, einen etwas formelleren Weg zu gehen. Finden Sie es denn angemessen, zum Beispiel einen Sonderparteitag einzuberufen, wo dann auch die Delegierten, wo dann auch die Partei selber zu Wort kommen kann? Ist das für Sie eine Option?
Natürlich wäre das eine Option, allerdings, ob das unbedingt ein Sonderparteitag sein muss, das halte ich jetzt für ein bisschen abwegig. Wir müssen ja dieses Jahr sowieso nochmal einen turnusmäßigen Parteitag stattfinden lassen. Wir wollten ja schon Anfang des Jahres einen Sozialparteitag zur Rentenfrage auch abhalten. Ich denke, es wird vielleicht Ende des Jahres so ein Parteitag kommen und dann kann man dieses Thema innerparteiliche Auseinandersetzung durchaus auf die Tagesordnung bringen und auch dort diskutieren und streiten. Und das sollte man in so einem Parteitag durchaus mit besprechen. Das kann man auch tun und dort eine Aussprache suchen. Die Basis muss dort mitgehört werden, auf alle Fälle.
Wie soll es denn jetzt eigentlich weitergehen? Die Debatte verlagert sich ja im Moment so ein bisschen aus dem rein parteipolitischen heraus ins Juristische. Andreas Kalbitz hat angekündigt, vor das Bundesschiedsgericht der Partei zu ziehen, will dort die Annullierung seiner Mitgliedschaft aufheben lassen, plant aber daneben auch die zivilrechtliche Anträge, zum Beispiel beim Landgericht Berlin. Was schätzen Sie denn, wird Andreas Kalbitz damit juristisch Erfolg haben?
Ja gut, ich bin kein Jurist, das möchte ich jetzt auch nicht abschätzen. Auf alle Fälle weiß ich, dass die Klage beim Bundesschiedsgericht eingegangen ist, dass die dort auch jetzt bearbeitet wird. Das muss man natürlich abwarten, wie die Rechtslage ist. Das sollen die Juristen dort tun, dafür sind die Schiedsgerichte auch da. Aber wie gesagt, ich möchte nochmal da erwähnen, ich hätte mir eben diese Prüfung genau dieser Rechtslage vorab gewünscht, um diese ganze Diskussion, auch die Streitigkeiten, die es jetzt in der Partei gibt, die Selbstzerfleischung, die ja teilweise stattfindet, zu vermeiden. Darauf habe ich auch eingewirkt, habe ich auch im Bundesvorstand gewarnt, dass genau dies passieren könne. Leider hat es keine Mehrheit bzw. keinen Anklang gefunden, das zu berücksichtigen. Und leider haben wir jetzt das Prozedere so.
Befürchten Sie denn, dass der Bundesvorstand am Ende unterliegt juristisch?
Was ich befürchte, ja, das wäre natürlich auch für den Schaden des Bundesvorstandes nicht zuträglich. Also das muss man wirklich so sagen, das kann durchaus passieren, ja.
Was denken Sie denn, wann diese Klärung überhaupt stattfinden wird? Weil das, was ja für die AfD jetzt auch kommt, das ist auf der Zeitschiene, es läuft die Uhr. Es sind ungefähr noch gut 500 Tage, so in etwa bis zur Bundestagswahl. Dazwischen liegen zahlreiche Landtagswahlen. Die AfD befindet sich aber im Moment in einem, Sie haben es Selbstzerfleischungsprozess genannt, aber man könnte auch sagen, vielleicht sowas wie ein strategisches Vakuum. Wie soll denn die AfD überhaupt in diesen Prozess gehen? Bis wann soll das denn geklärt werden, Ihrer Ansicht nach?
Es müsste natürlich so schnell wie möglich geklärt werden. Es ist ja ein Eilverfahren beim Bundesschiedsgericht. Ich kann jetzt nicht vorweggreifen, wie die Zeitschiene ist, ob es 14 Tage ist, ob es 4 Wochen ist, ob es 8 Wochen ist. Fakt ist, umso länger das dauert, umso mehr schadet das natürlich der Partei und natürlich auch den Themen der Partei, die natürlich absolut in den Hintergrund geraten. Das ist das, wie gesagt, was ich, wovor ich immer gewarnt habe, dass wir uns jetzt wieder mit uns selbst beschäftigen. Und das ist eigentlich unnötig, auch in dieser Breite.
Wann haben Sie denn das eigentlich das letzte Mal mit Andreas Kalbitz gesprochen?
Ich habe vorige Woche mit ihm geredet darüber und er hat mir im Prinzip auch dargelegt, wie der Sachstand ist seiner Einreichung der Klage beim Bundesschiedsgericht.
Hat er denn mittlerweile gegen den Verfassungsschutz eigentlich geklagt? Er ist ja dazu aufgefordert worden.
Da gibt es einen Prozess dazu, beziehungsweise ein Klageverfahren, was er eingeleitet hat. Wie weit dort allerdings der Sachstand ist, kann ich Ihnen nicht sagen.
Hätten Sie sich denn gewünscht, dass Andreas Kalbitz das vielleicht mit mehr Nachdruck verfolgt, um diese Klärung herbeizuführen, ob er tatsächlich, wie es der Verfassungsschutz ja laut Medienberichten sagt, Mitglied in der heimattreuen deutschen Jugend war? Hätten Sie sich da mehr Engagement und Aufklärungswillen von Andreas Kalbitz gewünscht?
Nun, was heißt Nachdruck? Wir haben im Prinzip Andreas Kalbitz im Bundesvorstand im Übrigen einstimmig aufgefordert, dieses zu tun. Dieser Bitte und beziehungsweise diesen Beschluss ist ja auch nachgekommen. Aber ich hätte es erwartet, dass wir diesen Prozess beziehungsweise auch dieser Klage erstmal abwarten, welches Ergebnis es gibt. Dann hätte man vielleicht auch auf anderer sachdienlicher Grundlage entscheiden können und auch mit einer breiten Mehrheit entscheiden können, pro oder contra Andreas Kalbitz. Das halte ich für eine Rechtsstaatspartei für den richtigen Weg und das haben wir leider nicht so beschritten.
Wollen Sie denn persönlich, dass Andreas Kalbitz Mitglied in der AfD ist?
Wenn es, wie gesagt, die Rechtslage bestätigt, dass Andreas Kalbitz bestätigt Mitglied der heimattreuen deutschen Jugend war, dann ist es sicherlich schwierig, Andreas Kalbitz in der Partei zu halten.
Ja, aber die Frage ist, wollen Sie denn, dass er dort Mitglied ist?
Wie gesagt, wenn die Entscheidung so aussieht, dass er das dort war, dass er wissentlich auch gelogen hat, darum geht es ja, ob er beim Parteieintritt gelogen hat, dann ist es schwierig, dass er Mitglied in der Partei bleibt.
Also es geht um formelle Argumente, es geht nicht um seine Nähe, die ja unbestritten ist zur heimattreuen deutschen Jugend.
Wissen Sie, ich kenne Andreas Kalbitz jetzt seit mehr als 6 Jahren in der Partei. Das ist das, was ich beurteilen kann. Was er vor 30, 40 Jahren getan hat, das muss er selber erklären und muss sich dafür auch, zur Rechenschaft ziehen lassen.
Ja, ganz so alt ist Andreas Kalbitz ja noch nicht, also die Ereignisse liegen ja so lange jetzt nicht zurück. Also sein letzter Besuch bei der HDJ ist 2007 gewesen.
Ich beurteile die Leistung von Andreas Kalbitz die letzten 6, 7 Jahre.
Ich habe eben über den Weg gesprochen, auf dem die AfD sich gerade befindet, mit den innerparteilichen Auseinandersetzungen, die sie auch hat. Ausgelöst ist das Ganze ja auch durch die drohende Gesamtbeobachtung des Verfassungsschutzes für die Gesamtpartei. Welche Rolle hat das in dieser Debatte um die Annullierung der Mitgliedschaft von Andreas Kalbitz gespielt? Hat das damit reingespielt?
Also ich sag mal, hier geht es ja wirklich um rein juristische Angelegenheiten und auch Sachlagen, was die Mitgliedschaft von Andreas Kalbitz in der HDJ angeht. Welchen Bezug das hat, was die drohende Beobachtung des Verfassungsschutzes hat, das kann ich nicht beurteilen. Ja, also wenn ich mir den Verfassungsschutzbericht angucke, gegen den wir ja im Übrigen auch klagen, weil wirklich viele unhaltbare, absolut auch merkwürdige Dinge dort erwähnt sind.
Also, ja, aber die Entscheidung der Gerichte von dieser Woche war ja, dass sie als Verdachtsfall geführt werden können im Verfassungsschutzgericht.
Ja, wir wissen aber alle, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz politisch agiert. Also spätestens nach der Absetzung von Herrn Maaßen zu Herrn Hallenwagen ist es ja offensichtlich, dass hier die größte Oppositionspartei diskreditiert werden soll und dass wir hier im Prinzip auch mit Dingen konfrontiert werden, als extremistisch betitelt werden, wo ich sage, wir sind in keinster Weise, in irgendeiner Weise gewaltbereit, beziehungsweise Politiker der AfD sind gewaltbereit. Im Gegenteil, also wir sind eher die Opfer in vielen Bereichen, was Angriffe, was persönliche Angriffe angeht, was Sachbeschädigung angeht, ist unsere Partei, unsere Protagonisten unserer Partei hauptsächlich Opfer von Angriffen.
Fürchten Sie denn eine Gesamtbeobachtung durch den Verfassungsschutz?
ich kann es ja nicht ausschließen, beziehungsweise ich weiß nicht, wie der Verfassungsschutz in dieser Weise agiert. Also ansonsten könnte ich ja auch Herrn Haldenwang persönlich einladen und dann soll er uns sagen, was wir tun könnten, um das zu verhindern. Da könnten wir uns die ganzen teuren Prozesse als Partei vor allen Dingen sparen. Also ich weiß, wie der Verfassungsschutz hier zum Teil agiert und das ist schon ein bisschen sehr nebulös und auch ein bisschen merkwürdig, wie er mit uns umgeht.
Fürchten Sie es, ja oder nein?
Wissen Sie, ich bin in der DDR aufgewachsen. Ich kenne einen Geheimdienst, der dort ähnlich agiert hat. Und das lässt mich ein Stück weit auch ratlos zurück und macht mich auch besorgt, wie in der heutigen Zeit in einer Demokratie mit einer demokratischen Partei umgegangen werden, wie wir diskreditiert werden, wie wir bespitzelt werden vom Verfassungsschutz, wie wir ausgespäht werden und wie uns nachgesagt wird, dass wir nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen würden. Das halte ich in vielen Punkten und in allen Punkten für wirklich hanebüchend.
Eine interessante Sache gab es noch aus Ihrem Heimatlandesverband aus Sachsen. Dort ist jetzt bekannt geworden, dass Lutz Bachmann, der Anführer der Pegida-Bewegung, der Vorstrafen auch in zweistelliger Höhe hat, in Sachsen in die AfD eintreten will. Ist das eine gute Idee?
Gute Idee, hin oder her. Ich habe bislang noch nicht gehört aus dem Landesverband Sachsen, dass ein Mitgliedsantrag eingegangen ist. Vielleicht ist es auch ein PR-Gag von Lutz Bachmann. Ich kann auch nicht mehr vorstellen, dass es dazu einen Kreisverband gibt, der sich da bereit erklärt, ihn aufzunehmen.
Fänden Sie es gut?
Das müssen die Kreisverbände entscheiden. Ich fände es von meiner Warte her nicht gut, aber ich habe das nicht zu entscheiden. In erster Instanz müsste das ein Kreisverband machen, dann der Landesverband und dann würde auch der Bundesverband dort natürlich noch ein Vetorecht haben. Also von daher halte ich das fast für ausgeschlossen.
Sie hören das Interview der Woche mit Tino Chrupalla, Co-Parteichef der AfD und auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag. Herr Chrupalla, ich möchte gerne mit Ihnen über Corona sprechen. Es ist ja in diesen Tagen unausweichlich. Es ist das politische Thema. Meine Frage ist jetzt, wie hat sich denn Ihr persönliches Leben eigentlich geändert? Wie haben Sie denn Ihr Leben umgestellt? Man hat ja schon bei anderen Politikern gesehen, Christian Lindner ist vor einem Restaurant fotografiert worden bei einer Umarmung. Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich in einen übervollen Lift noch mit reingequetscht. Wie ist es bei Ihnen? Was hat sich für Sie persönlich geändert durch Corona?
Ja, ich denke, also ich habe, denke ich, auch in letzter Zeit Leute umarmt wie Herr Lindner und ich habe mich sicherlich auch in Fahrstühle hineinbegeben, wo vielleicht die Abstandsregel nicht eingehalten wurde. Das kann ich nicht ausschließen. Also von daher hat sich mein Leben, zumindest was meine Wahrnehmung angeht, dort relativ normal die letzten Wochen und Monate auch verhalten. Ich habe meine Familie, meine Kinder umarmt, wie sich das gehört. Das lasse ich mir auch nicht von der Politik vorschreiben, wem ich umarmen darf und wen nicht.
Wo haben Sie sich eingeschränkt?
Ich muss mich ja einschränken, weil natürlich Dinge, die im öffentlichen Leben wie Restaurantbesuche nicht möglich sind. Von daher fängt man dann an, wir erleben es ja hier in Berlin, dass man im Prinzip die Ernährung nur noch aus Plastetellern und Asietten aufnehmen kann. Und das halte ich schon für sehr ungewöhnlich.
Wie groß ist denn Ihre Besorgnis grundsätzlich im Moment angesichts der Pandemie, was die gesundheitlichen Folgen angeht?
Ja, ich schaue mir die Zahlen an, die Infektionszahlen. Und die stehen ja zum Teil, wenn ich von meinem Heimatland Sachsen ausgebe, im 0,01%-Bereich. Und von daher ist die Besorgnis dort auch relativ gering, so ähnlich wie die Prozentzahlen angeht. Ich sehe den Verlauf, also wie gesagt, der ist ja nur wirklich fast am Ausklingen. Und deswegen fordern wir ja als AfD auch, dass sofort die Maßnahmen beendet werden. Und dass auch dieses Tragen dieser Mundschutzmasken, was ich im Übrigen auch persönlich ablehne und auch für unsinnig halte, auch die WHO sieht das ja mittlerweile zu Teilen so, gibt es ja auch unterschiedliche Auffassung von Medizinern, dass das wirklich beendet wird.
Haben Sie eine Mundschutzmaske?
Ich habe eine Mundschutzmaske, versuche aber die weitestgehend nicht aufzusetzen.
Es ist ja interessant, weil ja eigentlich die AfD-Fraktion in ihren Corona-Papieren sich nicht für einen Zwang, aber zumindest für eine dringende Empfehlung ausgesprochen hat.
Genau, wir setzen wie in vielen anderen Dingen, wie zum Beispiel auch der Impfpflicht, auf Freiwilligkeit. Wer das tun möchte, kann sich eine Maske aufsetzen. Wer meint, dass er damit sich und andere schützen könnte, kann das gerne tun. Das sollte jeder selber entscheiden. Wir setzen auf Freiwilligkeit der Person.
Und Sie machen es nicht?
Ich mache es nicht, nein.
Ich würde gerne nochmal, Sie haben das Thema eben schon angesprochen, Aufhebung der Corona-Auflagen. Das ist ja ein ganz bemerkenswerter Wechsel gewesen, den die AfD da vollzogen hat. Man kann das ziemlich genau auch festmachen. Am 20. März hat Jörg Meuthen noch den Shutdown gefordert, hat eine dramatische Warnung vor dem exponentiellen Wachstum der Corona-Fälle ausgesprochen. Und am 7. April gab es dann nach einer Sondersitzung der Fraktion die Wende, wo man dann ein schnelles Ende des Shutdowns, sogenannten Shutdowns, gefordert hat. Ich möchte mit Ihnen gerne noch mal darüber sprechen, wie sieht denn nach Ansicht der AfD Corona-Deutschland aus? Ein Thema, was viele Menschen im Moment umtreibt, ist das Thema Schule und Kita. Wie soll es Ihrer Ansicht nach dort konkret weitergehen? Sollen die Schulen sofort wieder geöffnet werden? Wenn nein, unter welchen Bedingungen?
Also zunächst einmal muss man natürlich sagen, wir waren die erste Fraktion, auch hier im Bundestag, die Anfang Februar bereits gefordert hat, zum Beispiel die Grenzen sofort zu schließen, um diese Pandemie in der Ausbreitung einzugrenzen. Da hat Frau Weidel in ihrer Rede eindringlich davor gewarnt und auch darauf hingewiesen, was Herr Spahn noch als lächerlich abgetan hat. Da hat der halbe Bundestag über uns gelacht und hat im Prinzip diesen auch widersprochen. Ja, und Herr Spahn hat von einer leichten Pandemie gesprochen, beziehungsweise von einer vielleicht eventuell etwas größeren Influenza.
Und, gut, das sind auch Töne, die ja durchaus auch aus Ihrer Fraktion,
ja, Moment,
aus Ihrer
aber Partei wir natürlich, zu hören sind. Und was uns natürlich Corona, um das vorweg nochmal zu sagen, gezeigt hat, ist, dass es eben sehr wohl möglich ist, Grenzen zu schließen. Also das ist ja dann doch möglich gewesen, worum man uns die letzten Jahre, auch 2015, immer wieder gesagt hat, das wäre überhaupt nicht möglich, es ginge nicht. Dann ging es auf einmal doch.
Herr Kropala, ich möchte aber gerne von Ihnen nochmal wissen, wie sollen denn Kindergärten und Schulen Ihrer Ansicht nach jetzt geöffnet werden? Wie stellt sich die AfD das konkret vor? Das ist ja eine Frage, die viele Eltern im Moment bewegt.
Deswegen fordern wir eigentlich auch die sofortige Öffnung von Schulen und Kindergärten. Das kann man ab sofort wieder leisten und tun. Also ich halte diese Wechselseitigkeit, eine Woche diese Klasse, eine Woche die andere. Dann gibt es auch unterschiedliche Richtlinien pro Bundesland. Die einen haben Maskenpflicht in den Gängen, die anderen in den Schulklassen. Also es sieht ja im Prinzip niemand mehr durch.
Wenn Sie jetzt sagen, Schulen und Kitas sollen sofort wieder und ohne Hindernisse bzw. ohne Einschränkungen geöffnet werden, wie wollen Sie denn Lehrerinnen und Lehrer schützen, die zu Risikogruppen gehören oder auch Angehörige von Kindern?
Wie gesagt, ich sehe jetzt vor allem die Eltern der Kinder. Das muss man auch erstmal betrachten. Wenn man sagt, Kinder und Schulen und Kindergärten sollen geschlossen bleiben, muss man auch sagen, was soll mit den Kindern in dieser Zeit passieren? Da müssen die Eltern sich für die Unterkunft und für die Versorgung bemühen. Sie müssen zu Hause bleiben, können kein Geld verdienen, müssen auf Kurzarbeitergeld zurückgehen, was erhebliche, gerade im Niedriglohnbereich und im mittleren Einkommen, für erhebliche Einkommensverluste sorgt. Das muss man nochmal berücksichtigen. Das kann man vielleicht mal einen Monat machen, aber doch nicht über einen längeren Zeitraum von 3-4 Monaten.
Wie groß ist denn Ihre Sorge vor einer möglichen zweiten Infektionswelle?
Das kann ich nicht beurteilen. Also ich sehe bislang keine Anzeichen für eine zweite Infektionswelle.
Spielt das in Ihren Öffnungsüberlegungen irgendeine Rolle, dass man dort Vorsichtsmaßnahmen, Präventionsmaßnahmen mitdenken muss?
Wir sind nach wie vor der Meinung, dass natürlich Risikogruppen isoliert gehören, wie zum Beispiel Altenheime, wo es natürlich hauptsächlich auch dort zu den Problemfällen geführt hat. In Schulen und Kindergärten gab es diese Problemfälle nicht.
Isolieren heißt Besuchsverbot?
Zumindest die hygienischen Maßnahmen einhalten, das ist völlig richtig. Das sollte man tun, das sollte man im Übrigen insgesamt mal für das Gesundheitswesen ins Auge fassen. Denn wie viele Menschen pro Jahr an Krankenhauskeimen in den Krankenhäusern sterben, darüber wurde die letzten Jahre kaum diskutiert. Und da ist die Zahl wesentlich höher.
Ich möchte mit Ihnen gerne noch auf einen anderen Aspekt der Corona-Thematik kommen. Das ist der große Punkt der Wirtschaftspolitik und auch der Wirtschaftshilfen. Im Moment, gerade in diesen Tagen, läuft ja ein ganz interessantes Endspiel. Es geht um das Konjunkturpaket der Bundesregierung, so hat es die FAZ genannt. Es geht um große Summen, die die Bundesregierung bewegen möchte zum Zwecke der Wirtschaftshilfe. Für die AfD als Oppositionsführerin sind es natürlich Zeiten, wo man ein besonders waches Auge haben muss, aber wo man ja auch sicherlich eigene Vorstellungen hat, wie die Konjunktur in Deutschland wiederbelebt werden soll. Also was auf dem Tisch liegt, das ist zum Beispiel ein Familienbonus, steuerlicher Verlustrücktrag und so weiter und so fort. Wie will die AfD die Konjunktur in Deutschland wieder ankurbeln?
Natürlich, wir sind Unterstützung, man zielgerichtete Unterstützung, das muss man immer sich wieder anschauen, wo die auch geleistet werden kann, sinnvoll, das ist ganz klar.
Ja, nennen Sie mal zwei konkrete Beispiele vielleicht.
Ja, ich sag mal ganz ehrlich, natürlich erstens mal, was das Kurzarbeitergeld angeht, das hätte man schon frühzeitig erhöhen müssen von 67% auf 80-90%, wie es in anderen südländischen Staaten im Übrigen auch der Fall ist. Damit hätte man zumindest die Familien und die geringeren Einkommen entlastet. Das wäre wirklich wichtig gewesen. Und natürlich, man hätte können auch, was die Unternehmen angeht, gerade kleinere Unternehmen, die durch Corona natürlich besonders belastet wurden, wie zum Beispiel die Tourismusbranche, Restaurants, dass dort hätte müssen eine Entlastung auch erfolgen, Verdienstausfall und natürlich auch der wirtschaftliche Ausfall hätte müssen natürlich ausgeglichen werden müssen. Das haben wir auch gefordert.
Aber gibt es einen Punkt, wo die AfD sagt, das ist unser favorisiertes Instrument, das ist unsere Vorstellung? Weil bislang sind es nur so Instrumente, die die Bundesregierung vorgeschlagen hat, wo sie noch so ein bisschen dran rumschrauben wollen.
Punkte, die Punkte, die ich Ihnen gerade genannt habe, die hat die Bundesregierung nicht in der Form so umgesetzt. Das waren kurze kleinere Beträge von 9.000 bis 15.000 Euro, die man für kleinere Unternehmen zur Verfügung gestellt haben, wo wir von vornherein gesagt haben, die sind nicht ausreichend. Familienbetriebe, wir haben wirklich Briefe gekriegt, flehentliche Briefe gekriegt, dass hier auch Existenzen vernichtet wurden. Dass der wirtschaftliche Einbruch, der findet ja jetzt erst statt. Und Überbrückungskredite, wie sie zum Teil jetzt gegeben wurden und werden, verlängern ja für diese Unternehmen die Krise eher noch. Und auch die Kreditsummen, und die jetzt die Bundesregierung aufnimmt und die im Übrigen auch die Corona-Bonds beziehungsweise die EU mit diesen unfassbaren 750 Milliarden jetzt im Prinzip aufgenommen hat, die muss im Prinzip der Steuerzahler, die muss der Bürger zurückzahlen. Ja, das muss man ja einfach den kommenden Generationen vermitteln, dass das zurückgezahlt werden muss. Das fällt ja nicht vom Himmel, das Geld.
Es ist ja in den vergangenen Wochen heftig diskutiert worden über die Frage, ob es eine Kaufprämie geben soll für Neuwagen. Es ist darüber gesprochen worden, ob das überhaupt ein taugliches Instrument ist. Dann ist darüber gerungen worden, ob es das nur für bestimmte Autos geben soll mit bestimmten Antrieben, also das heißt Elektroautos. Wie steht denn die AfD eigentlich zu diesem Thema Kaufprämie? Ist das in Ihrer Sicht ein effizientes Instrument?
Wir hatten ja in der Vergangenheit schon ähnliche Projekte und Kaufprämien, die ich meiner Meinung nach verpufft haben. Und hier werden einzelne Branchen bloß bedient, gefördert. Wir sind relativ skeptisch bei Subventionen dieser Art und deswegen lehnen wir eigentlich diese Kaufprämie auch ab.
Sie haben eben das Thema schon angeschnitten. Das war natürlich auch in dieser Woche wichtig. Der große Wiederaufbauplan von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, um die Corona-Krise zu bekämpfen mit 750 Milliarden Euro, die im Raum stehen, teilweise als Zuwendung, teilweise auch als Kredite. Die AfD hat da ja wenig Hehl draus gemacht, dass sie dieses Modell ablehnt. Ich möchte Sie aber fragen, wie soll denn stattdessen die Europäische Union zusammengehalten werden, auch als Wirtschaftsraum zusammengehalten werden?
Ja, zunächst muss man erstmal sagen, man kann natürlich nicht immer die Europäische Union nur mit auf der geltlichen Grundlage zusammenhalten. Das ist ja immer der Irrtum der letzten Jahre, dass man meint, nur mit Transferleistungen gen Süden kann man die EU zusammenhalten.
Ja, auch Deutschland würde davon profitieren.
Ja, Deutschland ist aber der Haupteinzahler. Also deswegen muss man wirklich, ob er wirklich davon profitiert, das halte ich wirklich für fraglich. Dann auch die Bezeichnung Wiederaufbauplan halte ich schon für sehr merkwürdig, auch diese Bezeichnung. Was müssen wir denn aufbauen? Also Wiederaufbauplan würde für mich nach dem Krieg passieren müssen. Also einen Krieg hatten wir nicht. Also ich habe jedenfalls keinen gesehen.
Das ist ja durchaus eine politische Frage, wenn man sich jetzt zum Beispiel Italien anschaut, die sehr viel härtere Einschränkungen auch des sozialen, des Wirtschaftslebens hatten, die unverschuldet in diese Corona-Krise geraten sind. Wie soll denn Ihrer Ansicht nach Italien wieder auf die Beine kommen?
Ja, Italien muss natürlich auch selbst erstmal seine Hausaufgaben machen, wie übrigens alle südländischen Staaten ihre Hausaufgaben machen müssen. Das kann man eben nicht nur mit deutschem Steuerzahlergeld erwirtschaften und natürlich auch dort fördern. Wir reden hier von 500 Milliarden Euro. Das ist wirklich eine gigantische Summe, die die südländischen Staaten, die zur Verfügung gestellt werden jetzt von der EU, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Also es sind quasi Geschenke. Und da muss man natürlich auch die Frage stellen, wenn man mal das Nettovermögen der Länder sieht. Italien hat ein höheres Nettovermögen als Deutschland zum Beispiel. Und auch wenn man die Renteneintrittsalter sieht in den südländischen Staaten, sind alle unter den Deutschlands. Wir reden in Deutschland aktuell oder haben aktuell die Debatte, dass hier Rentner mit 70 bis 70 arbeiten müssen. Die Italiener, die Spanier, die Franzosen, die Griechen gehen im Durchschnitt mit 62 Jahren in Rente. Also muss man doch auch da sagen, dass dort erstmal die Hausaufgaben in dieser Richtung gemacht werden müssen.
Ja, ich möchte da trotzdem noch mal einhaken, weil die Probleme gibt es ja jetzt akut.
Die Probleme gab es in Italien und in südlichen Ländern schon immer, auch vor der Corona-Krise.
Probleme das muss durch man die ja Corona-Krise. Wissen. Sollte es dann überhaupt Hilfen für Italien geben in irgendeiner Form, ja oder nein?
Über die Hilfe muss man natürlich diskutieren, aber es müssen natürlich auch Forderungen und auch die Grundlagen müssen erfüllt werden, dass Italien selbst aus dieser Krise wieder raus kann. Man kann nicht immer, wenn man in Not gerät, nach Hilfe von anderen fordern und auf Solidarität pochen. Solidarität ist keine Einbahnstraße.
Sie haben eben Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung geübt. Das tut die AfD auch schon eine ganze Weile. Aber meine Frage ist, welches Land würden Sie denn als vorbildhaft, als beispielhaft ansehen, wo es besser gelaufen ist?
Ja, es gibt Beispiele wie zum Beispiel Schweden, die eben diese restrikte, vor allen Dingen auch Schließungspolitik, diesen Lockdown in dieser Form nicht durchgeführt hat, wo die Wirtschaft eben nicht komplett runtergefahren ist. Gleichwohl wissen wir natürlich, dass hier global ein Problem entstanden ist, was auch global passiert ist und dass natürlich auch dort im europäischen Bereich viele Nationen, auch im wirtschaftlichen Bereich, in Schwierigkeiten gekommen sind. Aber deswegen fordern wir eigentlich so schnell wie möglich auch aus Deutschland, diesen Lockdown zu beenden und dass die tägliche Arbeit auch wieder hochgefahren wird, als die Industrie hochgefahren wird und auch die Wirtschaftsleistung wieder hochgefahren wird. Auf Dauer kann man sich sowas nicht leisten.
Herr Kropala, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.